Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich freue mich heute wieder auf Angela Fischer. Angela, du bist Jahreskreis- und Seelenraumforscherin. Der Seelenkalender von Rudolf Steiner hat mal zu dir gefunden, obwohl du gar nicht wolltest. Und seitdem widmest du dich ihm mit Herz und Seele. Und ne, viele wissen es ja schon, du schreibst die wunderbare Taubenpost. Aber wir haben dich auch beim letzten Mal in einem Workshop kennengelernt, wo dann auch schon so dieser Hintergrund war zu einer ganz anderen Kultur und Geschichte. Und ja, ich freue mich, wo du uns da heute mitnimmst. Aber erstmal herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Danke, dass ich ein so zuverlässiger Gast da sein darf bei deinen Schwingungskongressen. Und ich begrüße alle, die da mir zuhören und freue mich auf jeden, der mir auch schreibt, was er so dazu an eigenen Ideen entwickelt, was ich erzählen möchte. Denn das ist frisch erforscht. Ich nenne mich ja Seelenkalender-Forscherin, weil eigentlich ist das der richtige Ausdruck von dem, was ich mache. Ich habe diesen Seelenkalender, das sind 52 Mantren für die, die das nicht kennen. Die hat Rudolf Steiner geschrieben und sie beschreiben einen Jahreskreis. Und weil sie so schwer verständlich sind, so wirklich den Verstand ausnocken, sind Mantren, habe ich dann angefangen, mich mit dem zu beschäftigen, was es eben darstellt, nämlich einen Jahreskreis. Und ich habe angefangen, mich mit der Zeit zu beschäftigen. Und das hat mich immer weiter geführt. Und davon möchte ich jetzt Wesentliches aus meiner Forschung teilen. Denn ich glaube, wir können eine Urreligion finden. Und zwar gerade ausgegangen von dem deutschen Raum. Jedenfalls stammen von der Schwäbischen Alb die ältesten figürlichen Funde, die man gemacht hat weltweit. Und das ist ja schon wirklich allerhand. Und auch die älteste menschliche Darstellung von der Schwäbischen Alb. Also etwas sehr, sehr Bedeutendes. Und dieses mich mit der Zeit beschäftigen hat mich unglaublich weitergeführt, auch mich mit mir selbst zu beschäftigen, denn Zeit ist natürlich das, was ich erlebe. Meine Gegenwärtigkeit und das Erleben vom Verstreichen der Zeit. Die Gegenwärtigkeit ist immer eine Einmaligkeit. Aber schon die kleinen Kinder wissen, dass ihr Geburtstag wiederkommt. Also das Bewusstsein des Zyklischen der Zeit, das ist mit Sicherheit auch ururalt. Und das sind zwei Aspekte, die immer zusammen eine Rolle spielen. Denn der Augenblick, das, was ich als meine Gegenwärtigkeit erlebe, kommt natürlich nicht wieder. Aber Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommen in schöner Regelmäßigkeit wieder. Das ist das Dauerhafte, das Verlässliche, was wir haben. Deswegen können wir uns ja auch auf einen neuen Frühling freuen. Auch wenn er natürlich ein bisschen anders ist, weil dieses Gegenwärtige und das Ewigwährende ja zusammenwirkt immer.
Ja, aber wir haben das ja, weißt du, das hast du ja nicht bildlich vor dir, ne? Wo du gerade so Jahreskreis sagst, wenn ich mir das dann als Kreis vorstelle, dann sehe ich das. Aber so ist das für mich so. Jetzt gerade sind wir im Frühling, dann weiß ich, dann kommt der Sommer. Ich sehe ja immer nur so diese Abschnitte, ne? Diesen Wechsel vom Frühling in den Sommer. Ja.
Ja, wir sind sozusagen nicht aufgewacht dafür. Eigentlich ist es eine Vorstellung, die kein jahrelanges Studium erfordert. Es ist eigentlich eine relativ naive Vorstellung. Und deswegen glaube ich auch, dass die Menschen sie haben konnten. Und warum ich das glaube, das will ich euch zeigen.
Sehr schön.
Ja. Wollen wir mal die Präsentation anfangen?
Ja, gerne, ich freue mich.
Gut. Dann, da ist sie. Kannst du es sehen?
Ja.
Gut, sehr gut. Also, da sieht man aus Mammutelfenbein meistens gefertigt, verschiedene Tiere, die hat man auf der Schwäbischen Alb gefunden. Es gab damals die Mammuts, also so und so Woll-Mammuts und verschiedene Tiere, die es heute nicht mehr gibt. Es gab das Wildpferd, es gab den Höhlenlöwen und eine Art Schneeleopard. Ja, und auch Wisent gab es natürlich auch. Das hat wahrscheinlich keinen Kopf da. Hier, da fehlt nämlich der Kopf, aber dieser Widerrist ist sehr gut ausgebildet. Also diese Tiere gehören zu dem Ältesten, was man gefunden hat. Man stellt das dann an den Schichten fest, in welcher Tiefe das lagert. Und wenn man dann organisches Material da drin findet in den Schichten, dann kann man das messen, wie alt das ist. Und auch, ich glaube, diese Stoßzähne, da kann man das dann direkt auch messen. Und das ist so 40.000 Jahre ungefähr alt. Mit großen Variationen. Da hat jedes Kunstwerk hat da seine eigene Angabe. Ich habe mir das jetzt gespart. Man sieht, sie haben schon in ziemlicher Perfektion arbeiten können. Also erstaunlich. Dieses Pferd sieht man doch wirklich, ist ein Pferd oder dieses Mammut. Ja? Und worauf ich hinweisen möchte, ist, dass bei drei Tieren so diagonal gekreuzte Linien auftreten. Bei dem Mammut, bei dem Höhlenlöwe und bei diesem Höhlenlöwen auch. Die werden uns noch beschäftigen, diese gekreuzten Linien. Aber dass sie da schon aufgetreten sind, als Nebenpunkten einziges. Das fand ich sehr speziell. Und dann gibt es die älteste menschliche Darstellung, die gefunden wurde. Das heißt natürlich nicht, dass es die älteste ist, absolut gesehen. Denn wer weiß, was der Erdboden noch verbirgt und wer weiß, was alles zerstört ist. Es sind ja oft Zufallsfunde. Und da kann auch noch sehr viel mehr im Boden oder unter Meeresspiegel versteckt sein. Das muss einem immer klar sein. Das ist die Venus vom Hohle Fels. Die ist aus Mammutelfenbein geschnitzt. Und diese Figürchen sind alle recht klein. Also diese ist nur 6 Zentimeter hoch. Und sie ist vor gar nicht so langer Zeit gefunden. Also 2008 ist ja für das, dass sie 35.000 bis 40.000 Jahre alt ist, ein Nichts. Sie war Jahrtausende lang im Boden versteckt. Viele, viele, viele Jahrtausende. Ja, wir finden die Zeit von Christi Geburt bis jetzt schon ewig und haben im Grunde gar keine Vorstellung, wie die Menschen da wirklich gelebt haben und wie sie so getickt haben, was sie so wirklich gedacht haben. Und da sind 2000 Jahre und das ist nichts gegen diese Zeit, gegen 35.000 bis 40.000 Jahre. Wir begegnen dieser Venus nochmal und dann sage ich noch mehr dazu. Hier ist die älteste Figur, die diesen Venusfigurinen, wie man sie heute nennt, ihren Namen gegeben hat. Die hat man 1864 in Frankreich gefunden. Sie ist ebenso aus Mammutelfenbein. Also den Stoßzahn des Mammuts. Das ist ja so eine Art Elefant. Dieses in Europa lebende Wesen, was mit der Eiszeit dann ausgestorben ist. Und hier sieht man, dass sie nackt ist. Und früher waren die Menschen nur gewohnt, diese Venusfiguren aus der griechischen Kunst verhüllt zu sehen. Also die hatte dann immer ein Tuch, so ein wenig davor oder vor der Scham oder war sonst irgendwie zart bekleidet. Und der Finder hat sie schamlose Venus genannt, weil sie eben nicht verhüllt ist. Und Das heißt Venus impudique, also impudique ist schamlos auf Französisch. Sie wurde in Südfrankreich gefunden und ist im Vergleich zu den anderen Venus-Figurinen eine junge Darstellung. Sie ist nur 16.000 Jahre alt. Ja, sie hat auch nicht die typischen Merkmale und trotzdem gibt es eine große Vielfalt an Venus-Figurinen, die alle diesen Namen bekommen haben, weil sie gewisse Ähnlichkeiten haben, also das Unbekleidete und in aller Regel die große Körperfülle. Und hier ist eine Karte. Die letzte Eiszeit begann 13.000 und endete 9.700 vor Christus. Also sie begann, bevor überhaupt irgendwelche Kunsterzeugnisse vom Menschen bekannt sind. Werkzeuge sind bekannt, aber sehr einfache Steinwerkzeuge, aber figürliche Darstellungen oder auch Musikinstrumente, die man auch auf der Schwäbischen Alb gefunden hat, aus einer ähnlichen Zeit wie diese Tiere, das ist nicht bekannt. Also es gab ein Kälterwerden und der Mensch hat offensichtlich dadurch einen gewissen Bewusstseinsprozess mitgemacht. Hier oben sieht man das Eisschild, wie es so heruntergewachsen ist. Ich glaube, es ist noch nicht die Maximalausdehnung des Eisschilds, aber so genau kann ich das jetzt nicht sagen. Ich habe die Karte eben gefunden. Man sieht, es war hier mit England ein Riesenland noch verbunden, was heute unter Meeresspiegel liegt. Denn mit dem Tauen dieser Rieseneisschilde ist auch der Meeresspiegel stark angestiegen. Und natürlich hat es dann viel überschwemmt. Also man sieht, auch Sizilien ist noch mit dem Land verbunden, diese Inseln ebenso. Europa sah anders aus. Und jetzt zeige ich euch eine Karte, wo man überall Venus-Figurinen gefunden hat. Und das sind wirklich Riesenentfernungen. Und ich habe gefunden über 10.000 Kilometer von Spanien bis Sibirien und über 10.000 Jahre. Die Figuren, die man sozusagen alle als verwandt erlebt. Man hat ihnen allen den Namen Venusfigurine gegeben. Also muss über 10.000 Jahre etwas in der Menschheit, dieser eurasischen Menschheit gewesen sein, was sie zu ganz ähnlichen Kunstwerken inspiriert hat. Und da kann man sich ja fragen, was war das eigentlich? Was war so übergreifend, dass es über 10.000 Jahre Bestand hatte? Das ist lange. Und über eine Fläche verbreitet war, die sicher in einem Menschenleben nicht zu erwandern war. Also das konnte nicht ein Mensch verbreitet haben. Das geht ja gar nicht.
Das ist ja ein Riesengebiet, wenn man das so sieht, ne?
Es ist gigantisch, ja. Wirklich. Also was hatte die Menschheit da gemeinsam? Was war das eigentlich? Dass die Forscher heute diese Figuren alle Venusfigurinen nennen. Hier sieht man ein paar. Jeder Künstler hat natürlich seine eigenen Ideen ausgedrückt. Sie sehen nicht alle gleich aus. Aber es gibt doch genug Merkmale, die eben sie als Venusfigurinen erkennbar machen. Und das ist in aller Regel ein sehr breites Becken oder auch ein sehr voluminöser Körper, ein große, schwere Brüste und hier jetzt ein sozusagen unbewusster, wenig ausgestalteter Kopf. Also der Kopf schon ausgestaltet, aber das Gesicht nicht. Jeder Künstler hat seine eigene Idee gehabt. Und trotzdem merkt man ja, der Name ist berechtigt, dass sie alle einen selben Namen tragen als Oberbegriff. Diese Venusfigurinen sind etwas jünger, also viel jünger als die Venus vom Hohlefels, die ich vorhin gezeigt habe. Ja, die war mindestens 35.000 Jahre alt. Diese ist 29 bis 25.000 oder noch ein bisschen 23.000, 25 bis 23.000. Ich habe extra aus verschiedenen Gebieten das gewählt. Also hier einmal aus Mähren, die ganz links, und dann aus Kostjonki, das ist in Russland. Und ich fand es besonders interessant, dass in Russland so weit weg von Deutschland, also oder auch Österreich, Venusfigurinen dargestellt wurden, die so besonders starke Ähnlichkeit haben. Und am stärksten ähnlich finde ich sie der Venus von Willendorf. Denn die hat auch einen Kopf und ich werde sie jetzt. Nein, ich zeige vorher noch andere Venusfigurinen, aber merkt euch diese Venusfigurinen, denn die Venus von Willendorf, die greift Elemente auf. Gerade von diese beiden. Ja, dieses ist die eine Venusfigurine, das ist eine zweite in Frontalansicht, Rückenansicht und Seitenansicht. Das ist dreimal dieselbe. Sieht man, ne?
Ja.
Gut, dann schauen wir uns noch eine neue Venus an. Auch nicht ganz so alt, aber noch immer sehr alt. Also lange vor dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, der war ungefähr 12.000. Diese Venusfigurine ist kaputt gegangen, als sie gefunden wurde. Sie ist in den Pyrenäen gefunden worden und dieses Gelbe ist eine Replik, weil man sie da einfach besser erkennt, wie sie gewesen ist. Auf der anderen Seite ist das Original. Und man sieht, es geht um Fülle, um sozusagen, ja, wie Blasen, ja, es sind die Brüste und hier die Gesäßbacken. Zwei solche Blasen als Brüste vorne, zwei solche Blasen als Brüste hinten. Und hier sieht man, wie es von der Seite aussieht. Also man kann sozusagen, die ist umgürtet von vier großen, voluminösen, ja, was soll man dazu sagen, ne? Säcken ist so negativ. Also vier Schöpfungssphären kann man vielleicht mal schon sagen. Auch diese Beine hier wollte ich darauf aufmerksam machen. Na, wo ist denn mein Cursor? Da ist er. Die hier so eine Drittelung andeuten, da kommen wir auch noch dazu. Die Ärmchen sehr dünn über den Brüsten, auch das wird uns wieder begegnen. Jetzt eine weitere Venus, denn jeder Künstler hat natürlich ganz eigene Ideen gehabt. Und trotzdem sieht man so deutlich, dass hinter der individuellen Idee eine globale Idee steht. Wieder Brüste, schwere hängende Brüste, Schenkel und ein Gesäß, was nach hinten wegsteht. Also ein betontes Gesäß. Hier ganz wunderbar ein sehr betonter Bauchnabel. Und ein Kopf, der eigentlich kein Kopf ist. Ich meine, hat die Figur einen Eimer übergestülpt oder wie? Aber Eimer gab es noch gar nicht. Es war noch nichts erfunden. Es gab auch keine Töpferwaren. Das gehört alles zu der Zeit, diese Erfindungen gehören alle zu der Zeit nach der Eiszeit. Da begann der Mensch, die Welt zu verändern und seine Kultur zu verändern. Da wachte er auf. Da beginnt Ackerbau und Viehzucht und ja, die Optimierung des Lebens. In der Zeit vor dem Höhepunkt der Eiszeit waren die Entwicklungen vergleichsweise zu danach extremst langsam. Die Abschlagtechnik von den Steinwerkzeugen hat sich auch verändert über die Jahrtausende. Aber es waren Jäger und Sammler mit Steinwerkzeugen und mit wenig Wurfwerkzeugen. Also ein Speer gab es schon. So, das ist diese Venus. Und jetzt seid ihr bestimmt alle interessiert, was denn die Idee dahinter ist.
Ja, auf jeden Fall. Es muss ja einen
Ja, die.
Zusammenhang geben.
Ja, was ist sozusagen der Gedanke, der die alle vereint? Welche Idee hat sich über 10.000 Kilometer und 10.000 Jahre als eine grundlegende Idee gehalten? Sonst würde man ja die Figuren nicht alle mit demselben Namen benennen. Ich meine, das wird ja keiner machen. Wer mich kennt, der weiß, dass jetzt die Venus von Willendorf kommt. Denn das ist etwas, was ich schon vor vielen Jahren entdeckt habe. Und das ist eine Entdeckung, die nicht einfach mal kurz da war, sondern ich habe diese Venus von Willendorf gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, dass ich mir die angeguckt habe. Irgendwo habe ich einen Hinweis gefunden, habe sie gegoogelt, habe sie betrachtet. Ich habe sie noch nie in echt gesehen. Und es hat mich so gekribbelt. Ich wusste, ich sehe was, aber ich wusste nicht, was ich sehe. Das ist absolut nervenaufreibend, wenn einem das so geht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber das ist wie wenn man weiß, man kennt einen Namen und er fällt einem nicht ein. Da war was und ich wusste, es ist was da und ich hatte keine Worte. Ich hatte keine Idee. Ich wusste überhaupt nicht was. Ich meine, logisch, ich bin nicht blind, ne? Ich sah auch diese Frau. Ich sah sie so, wie du sie siehst. Aber die Idee dahinter, die hat lang gebraucht, bis sie sich hervorgearbeitet hat. Und der Schlüssel waren diese dünnen Ärmchen. Ja, siehst du diese absolut dünnen Ärmchen, die da über den schweren Brüsten liegen? Und diese Ärmchen stehen in krassem Gegensatz zu der sonst so fülligen Figur. Das ist anatomisch nicht möglich, nicht wahr? Wenn eine Frau so füllig ist, dann hat sie keine Streichholzärmchen. Nicht mal eine sehr schlanke Frau hätte solche Streichholzärmchen. Also die sind ja absurd dünn. Die sind so dünn, dass ich gemerkt habe, der Künstler hat hier einen Hinweis hinterlassen. Und dann habe ich mir die Figur nochmal angeguckt und habe gesehen, dass sie einen Hinweis auf eine Kreislinie geben und die Knie bestätigen diese Kreislinie. Und ich habe dann einen Zirkel genommen und wenn man diesen Zirkel im Bauchnabel einsticht, kann man genau diesen Kreis zeichnen, den ich hier gezeichnet habe. Jetzt, welcher Kreis ist das denn? Ja, welchen Kreis können die denn gemeint haben, die Künstler? Oder dieser Künstler von der Venus von Willendorf? Sie ist nur 30.000 Jahre alt. Und wenn man sich das überlegt, dann kann es eigentlich nur der Jahreskreis sein. Denn das Rad war nicht erfunden, auch die Töpferkunst war nicht erfunden, die Webkunst war nicht erfunden. Also alles, was so menschengemacht rund sein könnte, das gab es noch gar nicht. Aber den Jahreskreis, den gab es natürlich. Und die Menschen waren viel, viel wacher für die Prozesse des Jahreslaufs, denn sie zogen ja immer durch die Lande und sie hatten ihr Winterlager, sie hatten ihr Sommerlager. Sie waren, glaube ich, viel mehr eins mit der Natur und viel wacher für die zyklischen Vorgänge. Wenn man das Sommerlager verlässt, dann weiß man doch, dass man im nächsten Jahr da wiederkommen will. So wie die kleinen Kinder wissen, dass ihr Geburtstag wiederkommt. Und Wenn du dir jetzt den Jahreskreis vorstellst, mach das mal. Dann überleg mal, wo du das Sommerhalbjahr siehst und wo du das Winterhalbjahr siehst. Ja, kannst du es sehen?
Also für mich
Und
wäre Sommer jetzt oben.
genau, ganz genau. Und das ist bei fast allen Menschen so. Ich habe gemerkt, dass dieses innere Bild, wo wir ja eigentlich immer denken, das ist nur mein Bild und das ist völlig willkürlich, ich habe gemerkt, dass wir das miteinander teilen. Und dass es gar nicht so willkürlich sein kann dadurch, wenn wir alle das Gleiche haben. Die einzige Ausnahme sind Menschen, die sich viel mit Astrologie beschäftigen. Die haben sozusagen ein anderes Jahresbild eingeübt. Denn das astrologische Jahr wird anders dargestellt. Da wird der Sommer unten dargestellt. Aber unsere Sprache, die erzieht uns. Wir sprechen nämlich vom Hochsommer und vom Tiefwinter. Und ich glaube, daher kommt es, dass wir alle, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, ein gemeinsames Bild dieses Jahreskreises haben. Und wenn wir das haben, können wir uns auch darauf verlassen. Und ich male hier ja auch die Halbjahre ein. Siehst du das mit... Na, jetzt ist mein Cursor wieder. Jetzt ist... Ach, jetzt hat's mir... Jetzt müssen wir die Venus uns erinnern. Sonst kriege ich sie nicht wieder. Ich kann nicht zurück. Also die Venus, sie hat im Sommerhalbjahr die beiden Brüste. Und im Winterhalbjahr hat sie ihre Beine, ihre Schenkel. Und offensichtlich waren die Beine gar nicht wichtig, weil Füße sind nicht dran. Die sind auch nicht abgebrochen. Die waren nie da. Und da merkt man schon eine Teilung, nicht wahr? Von der Oberkörper mit den Brüsten, die Schenkel sind eine völlig andere Welt. Und wir haben bis heute die Vorstellung von Vierteljahren. Und diese Viertel sind in der Venus vorhanden. Und ja, in den zwei Brüsten, zwei Schenkeln und im Zentrum der Bauchnabel. Und dann habe ich mich gefragt, kann das sein? Gibt es Bestätigung dafür, dass das ein Jahreskreis sein könnte? Und das gibt es tatsächlich, denn das Sommerhalbjahr, sagt Rudolf Steiner, steht für die Wahrnehmung und das Winterhalbjahr fürs Denken. Und in der Wahrnehmung, da nehmen wir ja auf, da saugen wir sozusagen die Weisheit aus dem, was wir wahrnehmen. Da lassen wir uns belehren von der Welt. Ja, die Fünfzahl einer Rose oder die anderen Erscheinungen, die wir in der Welt sehen, dass ein Baum dreigliedrig ist, mit Wurzeln, Stamm und Krone. Das ist ja alles eine Weisheit, die dahinter steht. Auch eine Blume ist dreigliedrig. Und die Blüte zeigt dann je nach Pflanzengattung verschiedene Zahlengesetze. Es gibt die Kreuzblütler, die auf der 4 aufgebaut sind, die Rosengewächse auf der 5, die Zwiebelgesetze auf der 6. Also da kann man aus der Wahrnehmung Weisheit saugen. Und das haben die Pharaonen früher auch. Die wurden nämlich dargestellt, dass sie an den Brüsten der Isis die Weisheit saugen. Die erwachsenen Pharaonen, wohlgemerkt. Also dass die Brüste zum Sommerhalbjahr zur Wahrnehmung gehören, wo alles in Erscheinung tritt, wo alles wächst, wo alles da ist, wo wir es sehen können, das ist doch ganz nachvollziehbar. Und das Winterhalbjahr, das gehört zum Denken. So sagt es Rudolf Steiner zum Seelenkalender. Und das Denken tun wir ja innen. Ich meine, Denken ist eine Innenaktivität, ne? Im Winter zieht man sich nach innen zurück. Im Winter wurden früher, so nimmt man an, wie bei den Bären, heute noch die Kinder geboren. Und was ist da zwischen den Schenkeln? Da ist der Schöpfungsbereich, das Schamdreieck, was immer betont ist bei den Venusfigurinen. Da wird geboren, da wird hervorgebracht. Und ist es nicht auch so, dass eine Generation in die andere übergeht mit jeder Geburt? Das ist doch wie ein Denken, ja? Da, wenn ich was ausdenke, gebäre ich was. Dann bringe ich etwas hervor. Natürlich in der Zusammenwirkung mit der Wahrnehmung. Aber aus mir heraussetzen durch die Sprache tue ich es dann, weil ich es gedacht habe. Die Venus-Figurine habe ich gesehen, aber solange ich nicht formulieren konnte, welche Idee es ist, konnte ich sie nicht herausbringen. Ich konnte sie nicht aus mir gebären. Und da hat die Venus-Figurine, wo wir Weihnachten feiern, da hat sie ihr Schamdreieck, da findet Geburt statt. Und noch eine Ähnlichkeit mit der Venus-Figurine besteht darin, dass wir ja einen roten Faden haben, wenn wir denken, hoffentlich, oder im Gespräch. Ja, gehen wir nicht Schritt für Schritt im Denken? Merkt man nicht, dass Denken was mit Linearem zu tun hat, mit dem Nacheinander, mit dem Irdischen der Zeit? Ja, wir haben ein lineares Zeitbewusstsein und wir haben ein zyklisches Zeitbewusstsein. Wir haben beides. Im Denken müssen wir schön hintereinander machen, weil sonst gibt es ein Riesenchaos. Im Irdischen auch. Aber es gibt das Zyklische, es gibt das, was man Ewigkeit nennen kann. Und diese Venus-Figurine, wie ist das, wenn man sie jetzt begreift als der Jahreskreis, wenn man den Jahreskreis als ihren Leib versteht, und zwar den ewigen Jahreskreis, den, der immer wieder kommt, der sich immer wieder wiederholt in Ewigkeit. Wie ist das? Das Sommerhalbjahr, ihre nährenden Brüste, das Winterhalbjahr, ihre Schenkel. Und wir sind immer in ihrem Leib, wenn wir uns das vorstellen. Wir sind immer innen. Und da ist mir etwas bewusst geworden, was ich ganz, ganz speziell finde. Denn wir denken ja immer, wir sind so einsam, so eingehüllt und und verloren. Aber in Wahrheit können wir überhaupt nicht aus der Zeit herausfallen. Das kann uns manchmal ganz schön ärgern, weil wir können ja die Zeit nicht zurückdrehen, ne? Wem mal was kaputt gegangen ist, der wünscht sich noch so sehr, er könnte vor diesem Moment zurück und das Teil besser festhalten. Aber es ist eben kaputt. Das, was Tat geworden ist, ist Tat. Man kann da nicht es ungeschehen machen. Und genauso kann man nicht in der Zukunft leben. Man kann sie gedanklich vorwegnehmen, aber man kann nicht eine Tat tun, die in der Zukunft ist. Man kann immer nur in der Gegenwart handeln. Und das ist doch so sehr speziell. Wir sind da gehalten, wir sind getragen. Man kann sich darüber ärgern, dass man da nicht herauskommt. Man kann auch verschiedene Gedankenpurzelbäume machen und von verschiedenen Zeitlinien und sowas reden. Aber der Jetzt-Moment ist immer der Jetzt-Moment. Und das, was Vergangenheit ist, was ich erinnere, ist meine Vergangenheit. Aber das, was tatsächlich passiert ist, das hat ja auch Folgen für andere Menschen. Das hat also nicht, das ist nicht nur meine Vergangenheit, das ist größer. Und auch Erfindungen, die gemacht worden sind, wirken ja weit über den Menschen hinaus, dessen Erfindung das ist. Auch da ist das, was wirkt, größer. Und wenn wir uns jetzt diesen Zeitenleib der großen Göttin einmal als den Jahreskreis denken und mal spüren, wir da innen sind, in diesem Jahreskreis. Wir können nirgends anders sein, wir können da nie aussteigen. Wir leben immer an irgendeinem Punkt des Jahreskreises. dann können wir uns als ihr Kind fühlen. Weil, und zwar als das Ungeborene. Denn im Leib einer Frau wächst das Kind. Und solange es nicht geboren ist, ist es innen. Und ganz offensichtlich sind wir noch nicht geboren. Wir sind immer ihre Kinder, wie wir als irdische Menschen auf der Welt leben. Denn wir können nicht heraus. Ist es nicht gewaltig, dass wir immer getragen werden von einer großen Göttin, die dieser Künstler vielleicht dargestellt hat? Und er hat uns noch was mitgegeben. Jetzt würde ich am liebsten zurückgehen, aber ich traue mich nicht, weil ich sonst das die ganzen Abbildungen durchklicken muss.
Ja. Ich habe da gerade so ein Bild, weißt du, so geborgen und genährt. Und das ist für mich auch so dieses Urvertrauen.
Ja, ne? Ja. Also da ist eine sorgend mütterliche Kraft, die uns in diesem Fortgang der Zeit trägt. Und wenn du dich erinnerst, dann hatte die älteste Venus vom Hohlefels gar keinen Kopf. Da ist nämlich eine Öse. Der ist nicht mal, kann man nicht mal denken, dass er abgebrochen ist, weil es ist eine Öse, um sie vielleicht um den Hals zu tragen. Man weiß es nicht. Und auch die anderen Venusfigurinen hatten einen so nach unten geneigten Kopf mit planem, ausdruckslosem Gesicht. Und die Venus von Willendorf auch. Da steckt, glaube ich, eine Idee dahinter. Denn dieses Gefühl des unendlichen Urvertrauens, dieses Einssein mit der großen Göttin, das kann man nur haben, wenn man nicht gegenübertritt, wenn der Verstand nicht erwacht. Und dann hat der Künstler es so ausgedrückt, dass der Kopf geneigt ist und diese große Göttin sozusagen in ihren eigenen Leib hineinspürt. Und wenn wir auch in uns hineinspüren und diese Geborgenheit in der großen Göttin im Zeitenleib fühlen, wenn wir uns eins fühlen, dann können wir nicht uns gegenüberstellen. Das geht nicht gleichzeitig. Wir müssen sozusagen unseren Verstand wie schlafen legen, sondern nur einfach das Sein, das Jetzt einmal erleben. Und wenn wir das erleben, dann ist dieses Jetzt, was in mir ausstrahlt, ja wie eine Sonne. Dieses Ich bin da und bin im Jahreskreis. Und mein Jetzt ist winzig klein im Vergleich zum Jahreskreis. Aber es ist ein Licht, was strahlt, was hervorkommt aus dem Jahreskreis, also aus der Zeit. Und so habe ich die Sonne hier in die Mitte gezeichnet. Weil wir müssen uns nicht unbedingt vorstellen, dass die Sonne außen am Jahreskreis entlang wandert. So wie wir das meistens machen, ne? Die geht durch den Tierkreis. Aber die Sonne ist ja auch das Zentrum unserer Galaxie. Sie ist, wir haben ein heliozentrisches Weltbild. Und so wie mein Bewusstsein von mir ausstrahlt, kann ich auch denken, dass die Sonne die Quelle ist aller Zeit. Und natürlich des Jahreskreises. Sie bringt ihn hervor, weil die Erde um die Sonne kreist, also die Sonne im Zentrum. Und dann kann ich mir vorstellen, dass in jede Woche ein Strahl geht, ein ganz individueller Strahl. Und zu jedem der Menschen, die in ihrem großen Zeitenleib geborgen sind, geht auch ein Strahl. Denn jeder ist zu einer bestimmten Zeit geboren, also sozusagen wie eine Pflanze eingepflanzt im Jahreskreis. Und zu jedem Zeitpunkt geht ein Strahl dieser Sonne. Und ich wollte dich einladen, dass du dich in diesem Zeitenleib einmal hineinfühlst, als Licht, das du bist, in diesem größeren Zeitenraum, der durchstrahlt wird von der großen Göttin. von ihrem Jetzt, von ihrem riesigen Jetzt, das sie als ihren Leib umfasst und wahrnimmt, indem sie ganz eins ist, ganz im Fühlen, ganz im Sein, ganz in der Gegenwärtigkeit. Und in dieser großen Gegenwärtigkeit bist du getragen mit deiner kleinen Gegenwärtigkeit, mit deinem kleinen Licht. Immer. Und nie kannst du daraus herausfallen. Wenn ich mich in dieses Gefühl einlebe, dann mag ich immer gar nicht mehr herauskommen.
Ja, ich war auch gerade richtig drin.
Ja, ne? Oh, das
Ja.
tut so gut. Ja, und das können wir immer haben, jederzeit. Wir müssen es uns nur bewusst machen.
Und ich
Jetzt
glaube,
wollte
darum geht das auch, Angela, ne? Dieses Bewusstmachen ist,
ja.
es ist uns vieles nicht bewusst. Es ist für uns natürlich, weil es da ist. Es war schon immer da. Es ist so. Aber wir haben dieses Bewusstsein dafür verloren. Die meisten, ne? Viele haben es vielleicht noch. Ich denke mal so, die Urvölker, die haben das auch noch. Bei uns ist sehr, sehr viel verloren gegangen.
Ja, wir haben was anderes dafür gewonnen. Und ich glaube, da gucken wir gleich auch noch drauf. Aber wir können es ja jederzeit haben. Ich glaube, was wir jetzt haben können, ist beides. Wir können dieses Ewigkeitsbewusstsein im Sein haben und wir können das Innovative, das sich kritisch gegenüberstellen, weil nur wenn ich mich gegenüberstelle, kann ich auch überlegen, was man besser machen kann. Ja, der ganze Entwicklungsbegriff, der Begriff des Lernens, der hängt mit diesem anderen Bewusstsein zusammen. Und der ist ja auch in sich kostbar. Wenn wir immer gleich bleiben würden und jedes Jahr immer die Wiederholung des ewig Gleichen, ja, wie gähnend langweilig wäre das denn? Wenn wir nur das eine hätten als Bewusstseinsform. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel ein Tier erleben kann, dass jeder Frühling ein neuer Frühling ist. Ich glaube, ein Tier kann nur in solcher Perfektion jetzt ein Vogel sein Nest bauen, weil es ein absolut sicheres Gefühl von einem ewigen Wissen hat. Es weiß ganz genau, wie es die Zweiglein zu seinem Nest formen muss. Jede Vogelart anders. Da geht es nicht darum, die bestmögliche Variante jetzt zu erfinden. Und ich meine, Tiere sind auch im Maßen lernfähig, aber im Vergleich zum Menschen ist da doch eine große Diskrepanz in dem, was wir heute sind. Die Menschen damals vor der Eiszeit hatten weniger Innovationswillen, sonst wäre ja vieles früher erfunden worden vielleicht. Ich denke mal, dass das Bewusstsein der Menschen mehr im Jetzt war, mehr im Moment, mehr in dem, dass sie gelebt haben und das genommen haben, was gerade für sie da war. Und gleichzeitig hatten sie mit Sicherheit ein Bewusstsein vom Jahreskreis, dass sie sich angemessen darin bewegen konnten. Aber noch nicht so vorausplanend wie dann die Ackerbau- und Viehzuchtkultur. Ja, da darf man nicht alles aufessen. Da muss man Samen aufheben, um sie aussehen zu können im Frühling. Das erfordert noch mal was anderes. Jetzt gehen wir noch mal zu der Venus vom Hohlefels. Hier kannst du nochmal sehen, wie die beiden Brüste eindeutig sozusagen als Kreis, als Ganzheit dargestellt sind. Ja, da geht es um die Wahrnehmungswelt, weil um mich herum sehe ich Wenn nichts die Sicht verstellt, immer einen Kreis. Ja, wenn ich auf offener See bin, dann ist mein Horizont ein Kreis um mich herum. Die Wahrnehmung ist eigentlich kreisförmig um mich. Es sei denn, irgendwas verstellt mir die Sicht. Und diese beiden Brüste, die gehen so wie in zwei Richtungen. Wir können nämlich einmal nach außen wahrnehmen, die Außenwelt, und wir können auch nach innen wahrnehmen, aber als Wahrnehmung. Und die Schenkel hier, aber jetzt fasse ich das lieber nicht an, sonst ist schon wieder die Figur weg. Die sind mehr wie Säulen, oder? Dieses Aufrechte ist da viel stärker betont als bei der Venus von Willendorf. Die Grundidee erkennt man sofort wieder. Diese Viertelung von vier ja, Aspekten. Die Brüste wie waagrecht weggehend. Ja, die Wahrnehmungswelt ist waagrecht um mich herum. Aber denken tue ich, das hat was Senkrechtes, oder? Was ich denke, so, das pfahl ich da mal ein, wie die Beine. Und diese Venus hat das Besondere, dass sie ihre Hände in der Mitte hat, unter den Brüsten. Und da sieht man sieben Ritzungen. Man sieht sieben Querstriche, die ganz rübergehen von einer Seite zur anderen. Der oberste Querstrich ist schon im Brustbereich. Und ich fand das sehr speziell, denn wir haben ja 7 Wochentage. Es ist wie eine Leiter, die da sozusagen die Venus vom Hohlefels da wie durchgeht. Immer wenn Wahrnehmung und Denken zusammenwirken, passiert nämlich das Kreative, das Neue. Weil wenn wir nur wahrnehmen, dann nehmen wir ja nur das Ist wahr. Nur denken können wir eigentlich nicht, weil wir brauchen immer die Anregung von der Wahrnehmung. Aber wenn wir das nicht rückkoppeln mit der Wahrnehmung, dann spinnen wir. Dann ist es Fantasie. Dann ist es ausgedacht und hat keinerlei Bezug zur Realität. Das, was wirklich Schöpfung ist, was Hand und Fuß hat, das entsteht zwischen Wahrnehmung und Denken. Und da hat diese Göttin ihre Hände, ihre Schaffenskraft. Und ich fand es sehr besonders, dass das just 7 Striche sind, denn man weiß nicht, wie alt die 7 Wochentage sind. Sie sind uralt. In alten Babylon gab es sie, das ist nachgewiesen, aber wie viel älter sie sind, weiß man nicht. Also möglicherweise gab es damals schon einen Rhythmus der Zeit mit 7 Tagen. Möglich. Die 7 spielt immer wieder eine ganz große Zahl, was die Seele betrifft. Die 7 Tauben, die 7 Plejaden, immer wieder die 7. Und immer wieder hat die 7 mit diesen Transformationsprozessen zu tun. Also den Prozessen des Zusammenwirkens und Hervorbringens. Ich fand es bemerkenswert.
Ja.
Also die Idee der Venusfigurine ist in diesen beiden Venusfigurinen vom Hohlefels und von der Venus von Willendorf verschieden, aber doch ganz deutlich drin. Und ganz deutlich ist diese Viertelung des Jahres. Dass wir heute noch spontan haben. Wir sprechen von 4 Jahreszeiten und bringen es den Kindern schon im Kindergarten bei. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, nicht wahr? Vielleicht ist auch das uralt.
Ja, und nicht wie ein Kunstwerk zu sehen, sondern ne, wie so eine Art Kalender.
Ja, vielleicht auch als Meditationsanleitung, denn möglicherweise begann dieses Erleben, dieses Lebensgefühl, dass man im Zeitenleib einer großen Göttin ist, begann vielleicht zu schwinden mit dem Kälterwerden durch die sich entwickelnde Eiszeit mit dem bewusster werden des Menschen, sonst hätte er ja keine Kunstwerke schaffen können. Und möglicherweise ahnte man damals schon, dass große Veränderungen bevorstehen. Und vielleicht lag es Menschen daran, dieses Bewusstsein aber zu pflegen und zu kultivieren. Und für mich sind diese Venus-Figurinen sofort Erinnerungen an dieses, mich ins Sein fallen zu lassen. Mich in diesen Zeitenleib der großen Göttin einfach, ja, loszulassen, da drin zu sein und mich getragen fühlen. Also vielleicht hat man sie auch deshalb dann in so großer Zahl geschaffen, nicht weil das Bewusstsein neu war davon, sondern weil es vielleicht erinnert werden musste. Ich glaube, das macht Sinn. Und dann gibt es einen zweiten Typ von Figur, der ist ganz anders. Der ist auch ziemlich alt, aber nicht so alt wie diese Venus-Figurinen, die ja eigentlich alle eine Viertelung zeigten, nicht wahr? Alle Schenkel, alle schwere Brüste. Diese Figuren sind ganz flach, sind so ungefähr zum Höhepunkt der Eiszeit, 11. bis 12. Jahrtausend vor Christus. Sind aus Elfenbein oder Rentiergeweih geschnitzt. Und wenn man sie sich, sie sind auch über einen sehr großen Zeit, räumlich großes Gebiet hat man sie gefunden. Man sieht das auf der Karte, wie viele Fundplätze das da gibt. Und ich glaube sogar, dass noch mehr Funde dazugehören, weil es gibt noch mehr so im Winkel sich darstellende Frauenfiguren. Und dieser Typ heißt der Typ Gönnersdorf von diesen Frauenfiguren. Man sieht an den Brüsten, oh, ich gehe lieber doch nicht drauf, man sieht an den Brüsten, dass es weibliche Figuren sein werden und dann ein unglaubliches Gesäß. Weil so muss man diese Figur ja deuten, auch ohne Kopf. Und immer von der Seite. Ja, da ist eine andere Perspektive gemeint. Und auch da ist es mir beileibe nicht schnell eingefallen, warum es nötig war, diese andere Perspektive so mager, ne? So abstrakt, so, ja, wie soll ich sagen, entgegengesetzt der Völligkeit darzustellen. Es ist ja wirklich, es ist der Kontrapunkt von den Venus-Figurinen. Und ich habe lange, lange überlegt, aber wenn du guckst, dann kannst du eigentlich sehen, dass das Idee wie ein Dreieck ist, was da Verlängerungen nach oben, nach unten hat, aber im Grunde geht es hier um ein Dreieck. Und was ist dieses Dreieck? Was ist damit gemeint? Und da kann man sich belehren lassen von ebenso häufig gefundenen alten Kunstwerken. Und das ist die Vulva. Die Vulva wurde gerne dreieckig dargestellt und wie ein Keil. Es gibt auch runde Darstellungen oder glockenförmige. Aber wir sprechen ja heute noch vom Schamdreieck. Also Dreieck ist die offensichtlichste Form dieses Bereichs, das muss man einfach mal sagen. Und was meint dieses Dreieck? Und was meint diese dünne, ja, spitze Figur? Und dann ist mir klar geworden, dass wir bei der Sonne haben wir das Runde. Ja, die Venus-Figurinen, die haben das Runde. Das Kreisrunde als ihr Bildeprinzip. Aber die Sonne hat natürlich auch Strahlen. Und dieses Licht der Sonne, das bewirkt ja, dass etwas in Erscheinung tritt. Und dieses, was da in Erscheinung tritt, tritt mir gegenüber. Sonst würde ich es nämlich nicht sehen. Wenn ich mich eins fühle mit allem, dann hat das eher was von Dunkelheit im Mutterleib, von allem, mit allem verbunden sein und eben nicht gegenübertretend. Das Licht hat etwas Trennendes, etwas, was mir bewusst macht, da ist das, was ich anschaue und hier bin ich. Es treibt einen Keil zwischen mich und die Welt. Und auch die Vulva bringt ja etwas hervor. Und das, was da im Lichtstrahl erscheint, ist wie vom Licht hervorgebracht. Die Sonne erschafft ja alle Pflanzen und bringt sie hervor, sie gebiert sie. Da merkt man, wie nah der Zusammenhang von Vulva und Lichtstrahl sein kann. Und trotzdem ist hier eine ganz andere Idee, denn so ein Keil, ne, die Faustkeile hatten auch dreieckige Form, das kann man da durchaus mit dazu nehmen. Das haben die Menschen damals sicher miterlebt, wenn sie diese Form gesehen haben. Wir benutzen keine Faustkeile mehr, für uns ist das viel ferner. Aber die haben die ja täglich gebraucht. Da beginnt was anderes, da beginnt was Arbeitendes, was mit dem Gegenüberstellen ja zu tun hat. Weil wenn ich einen Stein bearbeiten will, muss ich eine Vorstellung haben von dem Stein, wie er werden soll, wenn er fertig ist. Sonst wird es nichts mit der Bearbeitung. Wild drauf rumkloppen bringt nicht diese kunstvoll gestalteten Steinwerkzeuge, die dann für die Benutzung optimal sind, hervor. Da muss ein Gegenüberstellen stehen da sein. Und dieses Gegenüberstehen, das ging dann besonders weiter nach der Eiszeit. Jetzt machen wir einen großen Zeitsprung. Ja, jetzt ist nur noch 5500 Jahre alt. Die Eiszeit ist abgeklungen, die Menschen haben begonnen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Das Töpferhandwerk ist erfunden, das Webhandwerk. Und zwar meistens mit der Vogelgöttin verbunden. Diese Figur wird als Vogelgöttin gedeutet, weil sie einen Schnabel hat. Ja, diese nasenartige. Und nach der Eiszeit ist aus vielen Kulturen überliefert, dass die Welt aus einem Ei entstanden ist. Und wer legt dieses Ei? Eine Vogelgöttin natürlich. Ist ja klar, das fällt ja nicht von irgendwo vom Himmel, so ein Ei. Sondern ein Ei muss von einer Vogelgöttin ausgebrütet werden. Und diese Vogelgöttin hat man in vielfacher Weise dargestellt. Auf ganz verschiedene Art. Und dieses ist eine Darstellung aus dem ungarischen Bereich. Und ich habe sie ausgewählt, weil sie eigentlich eine Brücke bildet zwischen der Venusfigurine und diesen dreieckigen, hageren Figuren, diesen Sonnenstrahlfiguren. Weil von vorne sieht man, dass es um rund geht. Ja, der Gesäßbereich zusammen mit dem Schambereich, der ist ganz rund gestaltet. Es ist nicht ganz vollständig, deswegen wissen wir nicht, ob es vielleicht doch oval war. Das muss man jetzt offen lassen. Aber das Gesäß als große Form ist jedenfalls rund. Von der Seite erinnert es aber ganz stark an diese keilförmigen Figürchen. Da steckt die Idee drin, auch mit diesem langgezogenen, schmalen Oberkörper. Und von hinten, da sehen wir plötzlich was ganz Neues. Denn da ist eine Teilung, die senkrecht ist. Die kennen wir alle, nicht wahr? An den Gesäßbacken. Die ist nicht neu, aber wir stellen uns dabei nicht irgendwas großartig vor. Aber ich könnte mir denken, dass der Jahreskreis jetzt anders angeschaut wurde. Man kann den Jahreskreis nämlich auch so darstellen, dass die Halbjahre rechts und links sind. Dann ist die Teilung wie beim Gesäß, nicht wahr? Und dieses Erwachen der Gegenwärtigkeit, dieses Herauswachsen des Moments, das ist ja eigentlich ein Prozess, der durch Zusammenwirken von Denken und Wahrnehmung passiert. Denn wir können uns sowohl in der Wahrnehmung verlieren und uns völlig vergessen, als auch im Denken. Dann sind es diese automatisch ablaufenden Endlosschleifen im Kopf. Aber dieses Wachwerden für den Moment, das ist ein Zusammenwirken aus Denken und Wahrnehmung. Und dieses Zusammenwirken, klar, kann man auch wie bei der Venus vom Hohle Fels als Wirken der Göttin vorstellen, wo sie ihre Hände hat, dort, wo die Halbjahre sich begegnen. Ich habe den Eindruck, dass die Vogelgöttin aber immer wieder in dieser Art Orientierung dargestellt ist. Und dieser Bewusstseinswandel sich sozusagen auch ausdrückt in einer neuen Orientierung des Jahreskreises. Denn das ist ja was ganz anderes, das Bewusstsein, ich bin Schöpfer, ich mache etwas neu, ich bringe etwas hervor, als ich bin geborgen im Zeitenleib der großen Göttin. Ich bin einfach ein Jetzt. Und daneben siehst du eine Vogelgöttin aus Serbien diesmal und einmal Frontalansicht, einmal Seitenansicht. Man geht davon aus, dass es die Vogelgöttin ist, weil sie keinen Mund hat und diese schnabelartige Nase da ist. Und der Seelenkalender ist genial, denn er gibt mir im Jahreslauf Strukturen, die wir sonst nicht kennen würden. Aber dadurch, dass jede Woche ein Mantra hat, kann ich die Strukturen, die da in diesen sich wiederholenden Mantren sind, ja, da gibt es vier Lichtsprüche, die sind jetzt hier gelb eingezeichnet, dann kann ich sehen, da tritt was auf, was uns bekannt vorkommt. Also in der Vogelgöttin dieses diagonale Kreuz, was ein Kennzeichen von ihr ist. Genauso ist sie immer, immer wieder geschmückt mit diesen Winkeln. Diese Winkel sind uns auch schon begegnet in der Körperhaltung. Also mit diesem nach hinten gestreckten Gesäß. Da kommt gleich noch eine andere Abbildung. Und der Seelenkalender zeigt mir, wie dieses diagonale Kreuz im Jahreskreis ist. Und dann kann ich auch diese Vogelgöttin da so hineinstellen, wie das diesen Lichtsprüchen entspricht. Also der Seelenkalender ist tatsächlich ein Forschungsinstrument. Er ist nicht nur ein Meditationsinstrument, das auch. Und vielleicht gab es eine ururalte Jahreslaufweisheit, eine, die Menschen über Zehntausende von Kilometern und über Zehntausende von Jahren und sogar, wenn man jetzt diese Zeit der Ackerbau- und Viehzuchtkultur mit einbezieht, dann, das ist dann schon die Bronzezeit, dann noch viel länger, was die Menschen vereint hat als eine Urreligion, als ein gemeinsames, aus dem Jahreskreis heraus entstehendes religiöses Lebensgefühl. Ja, wo man die Weisheit des Lebens aus dem Jahreskreis herausgelesen hat. Ehrlich gesagt ist das gar nicht überraschend, denn die Zeit stellt uns heute noch vor die größten Fragen. Ja, wo kommt denn das Kind her, bevor es im Mutterleib ist? Wo geht denn die Seele hin, wenn sie den Körper verlassen hat? Das sind doch Fragen, die sofort mit der Zeit und der Zeitlichkeit des Menschen zusammenhängen. Und wen soll man da befragen? Na, die Zeit natürlich. Und wen soll man da verehren? Ja, eine große Göttin, die die Zeit ist. Das ist so naheliegend, dass man wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen häufig nicht sieht. Es ist so simpel im Grunde.
Ja, aber dafür ist es wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen, ne?
Ja, und immer wieder das Zusammenwirken von Einmaligkeit und Ewigkeit. Ja, das sind im Grunde die Gegensätze, in denen es pendelt, ist falsch gesagt, aber in denen sich das, was als Zeit passiert, entsteht, was, wodurch es sich erschafft und womit wir immer umgehen. Und hier sind nochmal zwei, nochmal jüngere Göttinnen. Sie werden als Vogelgöttin gedeutet. Also durch die Ähnlichkeit die rechte Figur auch. Es ist jeweils einmal von vorn, einmal von hinten zu sehen. Es sind also zwei verschiedene Skulpturen. Und die, sie ha hier, also an den Schultern ist so ein bisschen so eine Flügelchen-Andeutung. Und deswegen nimmt man an, dass es die Vogelgöttin ist. Was man wunderbar sieht, ist das Gesäß, oder? Darum geht es ja wohl. Das streckt sie einem ja nun wunderschön hin. Und auf der rechten Figur sieht man auch, wie das Gesäß wie so zwei Halbkreise hat, die waagrecht sind. Also nicht nur die beiden natürlichen Bäckchen, die jeder Mensch aufweist, sondern man soll auch bitte da wirklich Halbkreise sehen. Also zwei Sommerhalbjahre sozusagen nochmal betont. Und unten drunter dann die Zacken. Da ist ein Bereich drunter, geteilt von drei waagrechten Linien. Die Dreifachlinie ist auch immer ein Zeichen der Göttin, der großen Göttin, der Vogelgöttin. Weil nämlich das Zusammenwirken von einmal Denken, einmal Wahrnehmung ja drei verschiedene sozusagen Qualitäten sind. Ja, jede Qualität allein und was sie zusammen machen. Das sind drei Linien, drei Aspekte. Und das tritt immer wieder auf. Und dann versteht man auch diese älteren, im Winkel gestalteten Frauenfiguren, was da eigentlich für eine Idee dahinter ist. Also, dass es dieser Winkel lässt natürlich hier eine Drittelung hervortreten. Hier, von vorne. Hier sieht man mit dem Bauchnabel wieder die Erinnerung an das Kreisartige. Hier ist mehr die Viertelung, ja, hier ist eine waagrechte Teilung und durch diese Schräglinien, die sozusagen in vierfacher Weise zum Zentrum gehen, ist eine deutliche Viertelung. Die hat auf dem Po so Halbkreisbögen. Die obe, was oben auf den Pobäckchen ist, sieht man leider nicht. Das ist nicht erkennbar auf dem Bild. Aber da merkt man, hier kommt dieser Strahlaspekt, dieser des dreieckigen Gesäßes sehr, sehr in der Haltung zum Ausdruck. Und gleichzeitig ist versucht, auch die anderen Ideen noch mit drin zu haben, dass man sozusagen an alles erinnert wird. Es ist ja nicht so einfach, wenn man die Weisheit sozusagen so handgreiflich darstellen muss. Wir haben eine Sprache, die ziemlich abstrakte Konzepte uns vermitteln lässt. Aber wenn damals die Weisheit nicht über Sprache, sondern über solche Figuren, über solche heiligen Darstellungen vermittelt werden musste, ja, da musste man sich schon was einfallen lassen, wie man das macht. Und hier ist eine weitere Figur, das gilt jetzt diesmal als die Schlangengöttin. Die Schlangen legen auch Eier und die Schlange im Bild ist sehr stark verbunden mit der linearen Zeit. Bei der Vogelgöttin habe ich den Eindruck, es geht auch um die zyklische Zeit, die sozusagen das Ei ausbrütet, also das Individuelle hervorbringt. Aber die Vogelgöttin selber ist die ewige. Ja, wenn ich gegenwärtig werde, ist es doch auch, als ob so ein Flügelhauch mich berührt. Und schon ist meine Gegenwärtigkeit schon wieder weg. Weil wie lange schaffe ich es? Naja, ich weiß nicht, bin nicht so geübt. Ich schaffe das ein paar Sekunden gegenwärtig zu sein und dann bin ich schon wieder abgelenkt.
Ja.
Ja, die Schlange, die Schlangengöttin als jetzt mehr der Aspekt der linearen Zeit, aber die lineare Zeit bringt natürlich das, die Gegenwärtigkeit viel leichter hervor. Weil wenn ich das Gefühl habe, dass der Moment immer mir verloren geht, dann muss ich immer mehr mich in der Gegenwart sozusagen fassen. Da muss ich viel mehr wach werden, als wenn ich mich so hingegeben im warmen, wohligen Leib der großen Göttin fühle. Da weckt mich nichts auf. Und siehst du, wie diese Drittelung jetzt immer mehr hervorgetreten ist? Die Venusfigurinen haben eine Viertelung betont. Von hinten war eine Halbteilung zu sehen und in der Haltung entstand dann eine Drittelung. Hier diese Figur, die hat diese Beine, die jetzt sozusagen langgezogen sind. Man sieht deutlich, man soll doch aber einen Kreis noch wahrnehmen, dieses große Becken. Regt die Idee des Kreises an. Also der Jahreskreis spielt weiterhin die Rolle. Aber es geht darum, dass die beiden sozusagen unvereinbaren Kräfte, Denken und Wahrnehmung, die stehen ja als getrennt einander gegenüber. Wahrnehmung ist draußen, Denken ist drinnen, innen. Die erschaffen ein Drittes. Ein ganz einmaliges, individuelles, weil die Kraft des Denkens, die hat der Mensch, auch wenn er sie nicht nutzt. Die Wahrnehmungswelt draußen ist da, ob ich sie sehe oder nicht. Aber wenn es zusammenwirkt, dann wird dadurch etwas Drittes erschaffen. Und ich habe den Eindruck, wenn ich diese Venusfigurinen auch durch die Zeit, wie sie sich verändert haben, betrachte, dann gibt es eine Bewegung von der Viertelung zu einer Drittelung. Und jetzt kann man sich fragen, ob diese Drittelung in unserem Jahreskreis auch ist. Die Viertelung kennt jeder. Aber die Drittelung, die ist einem meistens nicht bewusst, sie ist aber da. Und sie ist da in der Osterzeit. Also das Christentum hat diese Drittelung. Und man kann über das Christentum ja viel sagen, was einem nicht gefällt. Aber ich habe den Eindruck, dass da eine uralte Weisheit bewahrt wurde, die wir sonst nicht erhalten hätten. Weil sonst hätten wir nur die Figuren und würden sie nicht auf unsere jetzige Zeit beziehen können. Sie wäre nicht in die Gegenwart gerettet worden. Es war eins der allerwichtigsten Fragen im Christentum, im Urchristentum, wie das Osterfest richtig festzulegen ist. Und es war immer klar, dass es beweglich sein musste. Es musste sich also abheben von den Halbjahren. Es musste etwas Eigenes sein. Und noch heute pendelt es über mehr als vier, nee, ich glaube 5 Wochen kann es sich verschieben. Mehr ins Sommerhalbjahr, mehr ins Winterhalbjahr. Es hat eine Selbstständigkeit. Und wenn man die Dauer anguckt, dann geht es 9 Wochen nach Ostern bis Fronleichnam und mindestens 7 Wochen vor Ostern. Da ist Aschermittwoch, das bewegt sich mit. Und ich glaube auch 9 Wochen, weil ich glaube, dass sich das spiegeln muss. Und wenn man von diesen 2 mal 9 Wochen ausgeht, dann sind das 18 Wochen und das ist etwa ein Drittel des Jahreskreises. Da haben wir eine relativ exakte Drittelung. Und mit diesem Hintergrund, dass offensichtlich diesen Menschen aus der Zeit nach der Eiszeit diese Drittelung super wichtig war, weil sie sie unbedingt darstellen wollten. Und dieser vor der Eiszeit in diesem Gesäß, in diesem so diesen Sonnenstrahlfiguren, in diesen Keilfiguren. Da, wo wo die Göttin als ja, der erschaffende Strahl, der Keil, ein Keil gilt auch immer als ein Sonnenzeichen, gesehen wurde. Und offensichtlich war die Sonne damals weiblich, so wie sie im Deutschen immer noch weiblich ist, weil der Keil und das Sonnenzeichen gehören, glaube ich, zusammen. Ja, da merkt man, dass bei uns auch noch etwas da ist, wo wir es am wenigsten vermuten würden, von dieser alten Zeitweisheit.
Ja. Und im
Jo.
Endeffekt wurde das ja, weißt du, es wurde ja nicht überliefert, ne? Also wir haben jetzt quasi diese Kunstwerke, nennen wir sie jetzt mal so, aber diese ganze Überlieferung und Bedeutung davon ist ja nicht mehr da.
Ja, es könnte sein, dass das immer geheim, also in uralten Zeiten war das wahrscheinlich offen, aber es gab dann, wie das finstere Zeitalter, das Kali Yuga kam, was man sagt 3000 vor Christus, also vor lange nach den Venusfigurinen, dass dann alles in Geheimschulen, also in Mysterien vermittelt wurde. Und es stand die Todesstrafe drauf, wer diese Mysterien verrät. Und es könnte sein, dass es sozusagen durch Zeichen vermittelt wurde, weil ich meine, wenn man das als sozusagen abstrakte Kenntnis, als Lehre vermittelt, dann ist es tot. Und ich glaube, das Leben da drin zu behalten, ging nur, dass diese Zeichen gezeigt wurden. Wir haben auch im Christentum diverse Symbole und Zeichen. Sie sagen uns nur nichts. Und genauso diese Figuren und Darstellungen mussten sich vielleicht dem Menschen selber offenbaren. Vielleicht gehörte das zu diesem Einweihungsprozess immer dazu, dass der Mensch die Figuren verstand, wenn sie zu ihm sprachen. Wenn die Göttin ihm mitteilte, welche Weisheit sie beinhaltet. Und dieses sich drauf einlassen, dieses Hinschauen ohne Vorurteil, ohne Vorkenntnis. Ich hätte die Venus von Willendorf nie erkannt als Jahreskreis, wenn ich all das immer nur in meinem Bewusstsein gehabt hätte, was über sie schon geschrieben ist. Also, das wäre nicht gegangen. Und die Drittelung hier drin zu sehen und zu sehen, dass diese Schlangengöttin auch einen Jahreskreis meint. Ich meine, keine Schlange hat so ein großes Gesäß. Ja, das ist ein krasser Widerspruch zu einer Schlange. Sie gilt aber als Schlangengöttin. Ja, diesen Widerspruch sozusagen in einer übergeordneten Idee aufzulösen, dass es sozusagen Substanz kriegt, das ist ein Prozess, der passiert nicht durch den Intellekt. Der passiert nur, wenn du vorurteilslos dich einlässt. Und dieses Vorurteilslose, das war über Jahrhunderte sehr schwierig, weil wir waren ja unglaublich stolz darauf, dass wir immer alles lernen. Und das Gelernte, das ist, worauf man bauen muss. Vielleicht war es auch der einzige Weg, weil man sagt, das Kali Yuga ist 1879 geendet. So hat Rudolf Steiner das mitgeteilt. Und ich glaube, im Indischen gibt es diese Angaben auch, dass das Kali Yuga zu Ende ist. Vielleicht können wir das jetzt erst wieder. Vielleicht musste die Weisheit während des Kali Yuga so bewahrt werden. Und jetzt kommt es wieder. Jetzt kann man es sehen und kann es auch vermitteln, ohne dass es tot wird. Weil ich glaube, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du eine abstrakte Idee hast, sondern du bist jemand begegnet.
Ja. Ja, das ist wie ein tiefes Wissen.
Ja. Und ein Wissen, was uns aber eine wieder neu vereinende Religion gibt. Also darauf können wir uns alle einlassen, auf den Jahreskreis. Den gibt es eh, ob wir das nur wollen oder nicht. Der ist ja kulturübergreifend, der ist weltübergreifend. Die Sonne geht für die ganze Welt durch die 12 Tierkreiszeichen und die steht jetzt im Widder, ob es Südhemisphäre ist oder Nordhemisphäre. Das ist für alle gleich. Auch der Mond zeigt dieselben Phasen für die ganze Welt, für die ganze Erde. Und da glaube ich, wenn wir dieses Verbindende der Zeit mehr ins Bewusstsein nehmen, dann haben wir eine Grundlage, uns gegenseitig zu verstehen und uns verbunden zu fühlen, was wir, glaube ich, sehr, sehr nötig brauchen. Das ist so mein Wunsch, den ich dem Interview gerne mitgeben möchte, dass
Ja.
eine neue Grundlage, sich verbunden zu fühlen, sich eins zu fühlen und gleichzeitig ganz individuell sein zu können, dadurch entsteht.
Ja.
Ja, das ist
Aber das
das.
hat Das hat mich echt geflasht, weißt du das? Also, ne, das ist gerade so, weißt du, als würde das so, als würde ich da was integrieren können. Es war mir gar nicht bewusst, weißt du, dass so, ich nenne das jetzt mal Heiligtümer, nicht Kunstwerke, sondern dass so Heiligtümer geschützt werden mussten, um nicht zerstört zu werden. Und dieses alte Wissen bewahren, ne? Und es ist ja so, dass bei ganz vielen Sachen geht dann halt auch viel verloren. Aber ich finde das gerade so wirklich, du hast mich da echt in eine ganz neue Welt mitgenommen.
Ja. Weißt du, während dem Kali Yuga, wenn der Mensch in seiner Erfindungssucht, die wir ja tatsächlich entwickelt haben, sich über diese alten Weisheiten hergemacht hätte, dann wäre sozusagen davon nichts mehr erhalten. Ja, das musste geheim bewahrt werden und denen weitergegeben, denen es sich von selber erschließt, von innen heraus. Und da ist im Christentum allerhand angekommen, wo man das gar nicht ahnt. Und ich glaube, wir tun gut daran, da genauso unvoreingenommen zu gucken, wie wir diese uralten Sachen angucken. Ich glaube, da finden wir ganz viel Schätze noch. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für ein neues, etwas Neues. Ich glaube, ich habe genug geredet.
Es bleibt spannend, also wie man sieht, ne, da ist noch ganz viel, was wir wieder entdecken und wieder erinnern dürfen. Und ja, dieses genauer und unvoreingenommen Hinschauen, das habe ich mir, das ist gerade bei mir so auch hängen geblieben, ne? Weil wir sehr oft schon ein Bild haben, wir wollen alles direkt erklären und manchmal sind wir dann genau dran vorbei, ne? Weil wir ein ganz anderes Bild hatten.
Ja. Und alles, was wir mal gelernt haben, muss man einfach mal zurückstellen. Alles, was andere Leute schon mal gedacht haben, auch das, was ich gedacht habe, musst du letztendlich zurückstellen und einfach gucken, einfach sehen. Und dann fügt es sich auf eine Art zusammen. Also das, was ich jetzt erzählt habe, ist natürlich auch nicht auf einmal zu mir gekommen, sondern Puzzleteil für Puzzleteil. Und erst nach vielen Jahren kann ich das jetzt als einen solchen großen Bogen darstellen. Das ging natürlich vorher gar nicht. Und diese Sonnenstrahlfiguren, diese Keilfigürchen, diese platten Dinger da, das kam jetzt tatsächlich für dieses Interview zu mir. dass ich gemerkt habe, dass das hängt mit dem Strahl, mit dem Keil, mit dem, ja, auch dieses, hat ja was Messerscharfes, so ein Strahl, ein Laserstrahl. Ja, das ist eine andere Qualität des Lichtes. Aber sie haben sie offensichtlich gekannt. Das ist eine andere Perspektive.
Ja, und dieses Strahlen, das ist ja auch überliefert, das sehen wir ja auch in ganz vielen Bildern, ne?
Ja, klar. Und ich meine, wir nehmen es wahr an der Sonne. Sie ist nicht nur eine Scheibe, sondern sie hat ihre Strahlen.
Boah, unglaublich spannend. Danke. Also, da ist noch ganz, ganz, ganz viel zu entdecken.
Oh ja, für mich auch. Ich bin noch lange nicht fertig.
Ja, also das glaube ich auch. Ja, das ist ja gerade mal so der Anfang, dass sich das allem auch so eröffnet. Ja.
Ja, ich meine, guck mal, wenn das Kali Yuga 5000 Jahre gedauert hat und es ist seit 1879 zu Ende, das ist doch nichts. Das ist doch eine Morgenröte, eine Morgendämmerung oder sagen wir kurz nach Sonnenaufgang. Steht die Sonne nicht im Zenit. Das tut sie vielleicht in ein paar tausend Jahren. Wir beginnen doch gerade erst, das wieder zu finden, uns wieder anzueignen, was vor diesem Kali-Yuga da war. Und jetzt können wir was neu damit beginnen. Wir können das, was wir während dem Kali-Yuga gelernt haben, nämlich selber zu denken und uns gegenüberzustellen, uns was besser zu machen, der ganze Entwicklungsgedanke, der ganze Gedanke von Verbesserung, jetzt nicht negativ von Selbstoptimierung, sondern sich auf ein Ziel zu bewegen, der hat seinen eigenen Wert in sich. Ja, dass man, ein Künstler würde ja nie ein Kunstwerk schaffen, wenn er nicht immer noch weiter überlegen würde, wie es noch besser werden könnte, noch stimmiger die Idee wiedergeben könnte. Dieser Verbesserungs-, Entwicklungs-, Erfindungs-, Erneuerungsgedanke, der hat sozusagen einen ganz eigenen Wert. Und der war vor dieser Zeit ganz sicher weniger Eigentum jedes einzelnen Menschen und die Fähigkeit dazu wie jetzt. Weil das haben wir wirklich gelernt und geübt. Und dieses Einmalige, dieses Individuelle, dieses auch das der Gedanke der Reinkarnation verloren gegangen ist, weil der Gedanke der Einmaligkeit, der Einzigartigkeit dieses einen Lebens erstmal voll erlebt werden musste. Und jetzt können wir es zusammenbringen. Jetzt sind wir raus aus dem Kali-Yuga. Jetzt können wir das Einmalige und das Ewige wertschätzen und können dann mit beidem uns vielleicht noch in ganz andere Sphären entwickeln, die wir jetzt überhaupt noch nicht ahnen.
Frau Angela, ich danke dir sehr und ich freue mich auf weitere Workshops und ich freue mich auf weitere Interviews. Und es ist immer wieder eine tolle und spannende Reise. Und ich nehme da so viel mit und ich hoffe, dass da andere genauso viel mitnehmen. Und das ist also wirklich, danke für die ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast und dass du das so anschaulich gemacht hast. Also wirklich.
Danke dir, du.
Danke dir sehr.
Danke für deinen Raum und dein gutes Zuhören, weil manchmal, wenn man spricht, ist man auch angewiesen auf den, der zuhört. Und da bist du wirklich unübertroffen, wie du zuhören kannst, wie du auch Dinge aus mir rauslockst, wo ich dann in dem Moment erst merke, dass sie in mir sind. Ganz, ganz vielen Dank. Ja.
Ja, ich danke dir sehr. Ich nehme das echt auf wie so ein Schwamm, merke ich. Und ja, das muss man echt erstmal sacken lassen. Also danke, danke. Es hat mir mega Spaß gemacht. Und ich würde sagen, na, wenn es Richtung Workshop geht,
Ja, ich
werden wir
kann
direkt
schon.
alle wieder einladen, mit dabei zu sein.
Ja, vielleicht kann ich schon verraten. Ich habe mega Lust, das männliche Prinzip in den Mittelpunkt zu stellen. Weil, wie du gesehen hast, ging es hier immer um das weibliche Prinzip. Das männliche Prinzip habe ich jetzt vollkommen außen vor gelassen. Aber auch da gibt es genauso alte Zeugnisse. Weniger, aber es gibt sie.
Ja, ich freue mich drauf.
Super, 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 ja.
Ja, dann hoffen wir, dass wir ganz viele inspiriert haben, und gibt uns gerne ein Feedback.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich bin mega neugierig immer.
Ja, und ja, sobald das losgeht mit Workshop, wir werden euch alle informieren und einladen. Und ich kann nur sagen, lasst das mal sacken. Also ich fand das faszinierend, und das muss ich verarbeiten. Das ist gerade was, wo ich merke, so, wow, das muss ich verarbeiten.
Doris, mir kommen immer die Tränen, wenn es mich so berührt. Deswegen muss ich mir die ganze Zeit die Augen wischen.
Ja,
Na,
ja.
ganz, ganz nah am Wasser, was sowas betrifft. Sonst nicht.
Ja, aber
Ach, danke,
wirklich.
Doris.
Danke dir und danke euch, die uns bis hier gefolgt sind. Und ja, seid einfach neugierig und lasst es mal auf euch wirken.
Ja, wer mehr von mir will, der ist eingeladen, auf meiner Webseite zu gucken. Ich glaube, Doris, du verlinkst das auch, ne? Stella
Ja.
Maris Seelenkalender, also stellamaris-seelenkalender.de. Und wer sich zur Taubenpost anmelden möchte, der kriegt wöchentlich von mir eine E-Mail
Genau.
mit den Mantren des Seelenkalenders. Die sind herausfordernd, die sind was zum Reinwachsen. Das muss man einfach sagen. Und jeweils einem Kunstwerk, das ich in den Jahreskreis stelle und auch ein bisschen erkläre, warum das für mich da für diese Woche und in dieser Art da drin steht. Also da gibt es meine Weisheit häppchenweise. Aber sehr gerne auch zum Workshop in konzentrierter Form.
Genau, und ja, wir laden euch einfach ein, seid dabei, und ja, seid
Genau.
neugierig und forscht da einfach auch mal. Also ich finde es unglaublich spannend, und ich freue mich da auf mehr, Angela.
Ja, super, super, super. Ich mich auch. Ja, außerdem wird es von mir wieder auch einen Kongress geben, der ist in der Vorbereitung.
Ja, sehr schön.
Da gibt es den anderen Link, den Zeit im Zentrum Newsletter, den ich aber nur sporadisch verschicke. Aber wer sich anmeldet, kriegt ein Freebie, eine Meditation, die ich ganz neu gemacht habe. Und zwar Geheimnisbewusstsein. Und ich bin auch gespannt, welche Rückmeldungen du mir da geben kannst, wenn du sie mal hörst, weil ich habe sie ganz neu gemacht und ich bin neugierig, wie sie ankommt.
Ja, sehr schön.
Ja, das war's, was ich sagen wollte.
Ja, dann in diesem Sinne euch viel Spaß, und wir sehen uns. Bis bald.
Und danke, danke, dass du mich ausgehalten hast mit dieser
Ich
Wucht.
finde es immer wunderbar, und ich glaube, alle anderen auch. Das ist so ein tiefes Wissen. Das sollte man verarbeiten. Also, ich danke dir, und euch viel Spaß, da einzusteigen. Ich bin gespannt.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.